Der Zweiblock Nummer 11 ist im Kasten und heute mit folgenden Themen.
Genau, wie wird KI genutzt in der Schweiz? Dann kommt jetzt ein KI-Winter. Und wie kann ich CMS- und Anbieter-Evaluation machen unter Zuhilfenahme von KI? Ist nicht ganz einfach, da haben wir ein paar Tipps und Tricks, wie man das macht.
Oder Do's and Don'ts. Und dann haben wir noch There's one more thing.
Und one another thing. Für die, die kommentieren unter dem Beitrag hier unten, tun wir Zugangscode für den Comet-Browser verlosen.
Also, dranbleiben. Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von unserem Zweiblock.
Schon das Nummer 11.
Genau. Und gut, bevor wir loslegen, natürlich liken, kommentieren und abonnieren empfehlen wir euch. Und ganz am Schluss haben wir ein wahnsinniges Special für euch. Aber nicht vorspulen, sondern dranbleiben. Wir kommen schon zu der ersten News.
Genau. KI-Nutzung in der Schweiz aus dem IGEM-Digimonitor 2025.
Laut der aktuellen Studie von der IGEM Digimonitor Studie 2025 nutzen mittlerweile 60% der Schweizer Bevölkerung bereits KI-Tools. Das ist im Vergleich zum 2024 ein Anstieg von 20%, weil damals sind es nur erst 40% gewesen.
Genau, und interessant hinterher ist das Altersgefälle, das man hat. Da sind die 15- bis 34-Jährigen mit 79%, die KI nutzen. Und meine Alterskategorie über 55, etwa die Hälfte, die nur 40% KI nutzen.
Es gibt auch einen klaren Unterschied von den Einsatzgebieten. Während die jüngeren Menschen bei der KI stark im Beruf und in der Ausbildung KI nutzen, sind etwa 69%. Ist es bei den älteren Leuten doch eher so, also älter wir zwei, ja, dass die es eher privat nutzen? Ja, vielleicht sind die alle schon pensioniert, also nein, mir ist es noch nicht.
Ja, dort habe ich mir die Frage gestellt, vielleicht hat es wirklich mit den Ausbildungen zu tun, dass die Jüngeren tendenziell in einer Ausbildung sind und je nachdem, wie die Fragestellung war, das genau zu dem geführt hat. Was man aber auch sieht, ist, KI wird am meisten genutzt und surprise, surprise, zum Erstellen von Text. Zweitmeisten für Übersetzungen von Text und am drittmeisten als Suchmaschine. Das ist auch wieder unterschiedlich nach Alterskategorien. Also die Älteren brauchen sie eher als Suchmaschine, die Jüngeren eher zum Erstellen von Text. Und Übersetzungen ist auch bei den älteren Kategorien. Und was sich fast verdoppelt hat im Vergleich zum 2024, ist Bildgenerierung. Wobei dort hat es auch massive Schritte vorwärts gegeben, was dort heute möglich ist.
Ein weiterer spannender Aspekt ist, dass rund 15% der Schweizer die KI nutzen als Einkaufsberater und für Produktempfehlungen. Also auch hier wieder ein Plus von 10% im Vergleich zum 24.
Ja, und Sven Ruos hat auch auf LinkedIn gesagt, KI ist definitiv kein Nischenthema mehr, sondern ein fester Bestandteil vom Alltag. Also man muss sich privat wie auch beruflich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie nutze ich KI? Was kann ich mit KI machen?
Und Lucia Jappi vermerkt korrekterweise, dass KI-Assistenten immer mehr als Suchmaschinen verwendet werden, obwohl der Inhalt teilweise doch fragwürdig sind oder die Antworten entsprechen.
Das Ergebnis.
Wie zum Beispiel das Toxikologische Institut gerade bekannt gehabt, weil einer bei einer Vergiftung von Pilz KI gefragt hat, was und wie er jetzt hier reagieren soll und KI komplett falsch geantwortet hat. Ob er gestorben ist, das weiß ich nicht.
Ja, ja gut, da hat es ja auch schon so Sachen gegeben, oder, wo sie KI gefragt haben, was auf eine Pizza gehört und dann hat KI Leim vorgeschlagen. Also gewisse Sachen sind da schon leicht ein bisschen... Ja, ist
Mozzarella.
Sieht gut aus, vielleicht Leim, zum, wenn man Fotos macht von Pizzas für...
Was weiß ich?
Kann das vielleicht sein. Aber gehen wir doch zu der zweiten News. Kommt ein KI-Winter oder platzt die KI-Blase?
Während die Nutzerzahlen stark steigen, gibt es gleichzeitig warnende Stimmen vor einer KI-Blase. Kommen wir gerade 90er wieder in Sinn? Oder einem KI-Winter. Man kann ja nicht Blase nennen, das haben wir in den 90er gehabt. Also jetzt muss der KI-Winter sein. Also, die KI Winterblase könnte also platzen. Erich, erzähl uns doch einmal, was ja. ist da dran?
Ja, also ChatGPT-5 hat viele Nutzer enttäuscht. Also, man hat da jetzt einen grossen Sprung erwartet. Wir erinnern uns da das Bild vom Todesstern, das auftaucht, von Sam Altman. Und dann die Ankündigung, dass wir jetzt hier etwas haben, das auf Doktorandenniveau ist. Und dann gibt es jetzt halt viele User, die bei der Nutzung und bei den Antworten, die das Modell ausgibt, dann doch ein bisschen ernüchtern und enttäuscht sind, was ChatGPT-5 kann. Also die Erwartungshaltungen sind extrem hoch und die nächsten Schritte sind nicht so die riesigen im Moment, die passieren.
Wobei ich da auch im LinkedIn gelesen habe von einer KI-Expertin, wir nutzen KI-5, also die Version von ChatGPT-5 falsch. Man müsste dort anders prompten. Das ist wie wenn ein Kind erwachsen wird. Man redet dann auch anders mit dem Kind. Und die Leute müssen anders prompten. Gleichzeitig hat Meta einen Anstellungsstopp für KI-Spezialisten verkündet, obwohl Mark Zuckerberg eigentlich eine sehr aggressive Rekrutierungsstrategie gefahren ist. Und entsprechend, oh Wunder, der Aktienkurs von der glorreichen 7 in Amerika ist auch ein bisschen in Stocken gekommen.
Ja, der MIT-Ökonom Darem Acemoglu, der geht davon aus, dass der Produktivitätszuwachs in den nächsten 10 Jahren etwa bei 1% wird liegen. Und das ist doch deutlich weniger als die 40%, die man erwartet, die das einen Einfluss hätte auf das amerikanische Bruttoinlandprodukt.
Gleichzeitig sind die wirtschaftlichen Kosten enorm. Gerade was das Wall Street Journal berichtet hat, ist es so, dass eben die glorreichen 7 an den Aktienkurs in Amerika in diesem Jahr mehr als 100 Milliarden Dollar in die KI-Entwicklung gesteckt haben.
Ja, und der Economist sagt, dass der Betrag so gross ist, dass die Firmen das nicht mehr aus dem laufenden Cashflow finanzieren können und aufgrund von dem, um das können, die Investition können finanzieren können, Kredit haben müssen aufnehmen.
Bei solchen Zahlen, muss ich sagen, von diesen tätigen Investitionen ist das kaum rechtfertigen. Vielleicht erleben wir gerade in dem Moment, dass die Realität die überhöhten Erwartungen einholt. Was wieder für unseren KI-Winter würde sprechen.
Genau. Und jemand, den ich schon länger folge, ich glaube, das haben wir auch, da habe ich auch schon erwähnt, ist der Reuven Cohen, der gesagt hat, dass gerade bei diesen ganzen KI-Tools, also da reden wir jetzt nicht nur von den Assistenten, sondern alles, was irgendwie auf KI basiert und ChatGPT oder Gemini oder was auch immer für ein Modell via API anzapft und das nachher dann nutzt, es wird ein Wirtschaftlichkeitsproblem haben. Also er hat gesagt, jeder dachte, man könnte $20 im Monat verlangen, es unbegrenzt nennen und irgendwie profitabel sein. Die Logik war einfach, Modelle würden billiger werden, Margen würden besser werden. Stattdessen ist das Gegenteil passiert. Also, wir haben ganz viele Sachen draussen, also eben ChatGPT auch, wo $20 pro Monat verlangen. Da hat es Leute, die brauchen nur schon pro Tag massiv viel mehr wie die $20, die ich dort dafür zahle. Und wie sich das längerfristig rechnen soll, da wird es eine Konsolidierung wahrscheinlich geben.
Ein LinkedIn-Post von Chris Baylor bringt es ebenfalls gerade auf den Punkt. Er sagt, der KI-Winter ist im Anrollen. Nicht das Ende der KI, sondern eine Abkühlung der Erwartungen. Also die Erwartungen an die KI seien viel zu hoch gewesen und das holt uns jetzt ein. Es schmeckt ein bisschen nach einer Konsolidierung vom Markt, genau. Ein bisschen ein neues Positionieren. Ich denke, das war zu erwarten.
Ja, da kennen wir ja den Gartner Hype Cycle. Oder? Zuerst sind die Erwartungen riesig, dann kommt die Ernüchterung und nachher kommt dann das, was wirklich produktiv genutzt werden kann. Aber was heisst das jetzt für Firmen? Soll ich als Firma in KI investieren? Oder eher lieber noch ein bisschen abwarten? Investieren heisst natürlich, soll ich in KI reingehen und etwas machen damit? Ja?
Ich denke, es kommt ganz darauf an, für was man KI einsetzt. Ein konkretes Anwendungsfeld mit klarem Return on Investment. Also, ich denke, es ist so, bei den einen noch Experimentieren, bei anderen schon Modelle umsetzen, die ihnen etwas bringt. Wir haben es in der letzten Sendung davon gehabt. Und von uns aus gesehen ist es schon wichtig, dass man sich jetzt schon ein bisschen überlegt, macht es Sinn, jetzt einzusteigen, weiterzumachen, noch ein bisschen abzuwarten. Es ist für alle etwas dabei. Es hängt sehr stark davon ab, wo man selber als Unternehmen steht.
Genau. Also, was sicher nutzbar ist, ist in der Automatisierung von Routinenaufgaben. Textgenerierung, da höre ich immer wieder, dort hilft es extrem, also gerade bei Produkttext, wo man das kann verwenden kann. Und bei der Kundenbetreuung, dort kann KI heute sicher schon wertvolle Dienste leisten, sofern als die KI dort natürlich entsprechend richtig aufgesetzt und, wie soll ich sagen, promptet ist oder der Systemprompt hinten dran richtig ist.
Andererseits sollte man vorsichtig sein mit überdimensionierten KI-Projekten. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht die Wollmilchsau, die vielleicht dann eben am Schluss mehr verspricht, als sie haltet. Der Chris Baylor ebenso empfiehlt, wer jetzt mit KI arbeitet, Wissen aufbaut und Erfahrungen sammelt, hat später die Nase vorn. Heute sind Tools und Rechenleistungen noch bezahlbar, morgen wird es sicher schwieriger. Also, da sagt er ganz klar, wenn du jetzt experimentierst, bist du sicher noch kostengünstiger, weil halt eben so gewisse Modelle oder hier für 20 Franken etc. etwas kannst machen. Aber das wird sich rapid ändern, wenn man sieht, dass die Finanzierungen nicht reichen.
Ja, und die Schwierigkeit ist jetzt natürlich, auf welchen KI-Anbieter oder auf welches Tool, das KI nutzt, setze ich in Zukunft. Weil OpenAI, das ist jetzt bei ChatGPT-5 passiert, oder? OpenAI hat praktisch über Nacht alte Modelle abgeschaltet und das hat einen riesen Aufruhr gegeben, wo sie dann ein altes Modell wieder haben müssen reanimieren, das sie aus dem Betrieb rausgenommen hat. Das weiss man nicht. Da haben wir auch schon darüber geredet, dass die Modelle sich je nachdem anders verhalten und eine Applikation nur mit einem bestimmten Modell in einer bestimmten Version funktioniert und nicht einfach ein anderes Modell wählen kann. Das ist sicher eine der grossen Fragen. Und wie wir vorher gesagt haben, wird es Anbieter geben, die sich verkalkuliert haben, aus dem Markt werden verschwinden. Dort ist so ein bisschen die Frage dann für die Firmen, auf welchen Anbieter setze ich und welches Tool verwende ich, damit ich zukunftssicher unterwegs bin und einen Investitionsschutz habe.
Und dementsprechend kommen wir wieder zurück, was ich vorhin gesagt habe. Schmeckt ein bisschen nach den 90er Jahren. Dort haben wir auch eine Dotcom-Blase gehabt. Und dann ist die mal kräftig geplatzt. Und die, die sich nachher durchgesetzt haben, waren auch die gewesen mit den wertvollen Anwendungen.
Genau. Aber lass uns doch ins Hauptthema springen. Und surprise, surprise, auch dort geht es wieder um KI. Das Hauptthema, dort schauen wir an. Wir kommen immer mehr Anfragen über oder sehen, dass Firmen KI nutzen, um die Evaluation des Systems via KI zu machen. Also via ChatGPT ein Pflichtenheft aufladen. Welches System ist das Beste für mich? Und dort haben wir ein paar erstaunliche Entdeckungen gemacht, was dort daraus passieren kann, weil da gibt es dann noch schöne Überraschungen für die Firmen. Oder längerfristig kann man da damit unangenehme Erfahrungen machen, wenn man dort nicht richtig dran angeht.
Ja, ich bin da letztens gerade in einem Kundengespräch gewesen und ein Wunder haben wir das Pflichtenheft angelegt und hat gesagt, er hat schon den Preis dazu. Weil KI hat ihm den Preis schon gesagt, nachdem er das Pflichtenheft aufgelesen hat. Also lass mich raten, das, was du hier alles jetzt angesprochen hast, das wird richtig glatt in Zukunft.
Das wird super für ganz viele, ja. Also was das Ganze anbelangt, also momentan sieht es so aus und was der Fehler ist, ist, viele Firmen laden ein Pflichtenheft auf, also nach dem Motto, hey, da Pflichtenheft, sag mir, was ist das beste System, um das zu machen, was drinnen beschrieben ist, ohne den Kontext zu prüfen in dem ganzen Thema drin und auch ohne anzuschauen, ob die Antwort, die noch retourkommt, wirklich Sinn macht oder nicht.
Ich habe demjenigen gesagt, wenn ChatGPT eben schon den Preis gesagt hat und ein Wunder, wir hätten mehr müssen verlangen für das Projekt, wir haben es ja schon vorgerechnet, habe ich ihm empfohlen, er soll es ChatGPT geben, zum produzieren. Das hat dann aber eben nicht geklappt. Aber was heisst das jetzt genau, wenn so jemand mit ChatGPT schafft, wenn er es vielleicht auflässt? Wo sind dort Stolpersteine?
Ja, also ein der Punkte, die dort hinten dran sind, ist, ChatGPT empfiehlt in den meisten Fällen, ohne das Unternehmen und die Rahmenbedingungen zu kennen, dann einfach irgendetwas und dann wird es so richtig lustig.
Heißt das also, dass ChatGPT dann auch das rechnet, ohne irgendwie Kontext zu kennen? Und Dann tauchen nachher in einem Projekt, weil man vielleicht den Budgetrahmen falsch setzt, bevor man es den Agenturen gibt zum Rechnen oder auch die falschen Agenturen einlädt für seine Anforderungen, kommen auf einmal versteckte Kosten hinterführen, die dann auch für den Projektleiter nicht angenehm sind. Man sagt ja immer, man sollte keine Abkürzung nehmen, wenn es einen klaren Weg gibt. Und die Abkürzung kann dann auch wieder zu einem Boomerang führen, oder?
Genau, also wenn die Ausgangslage unsauber definiert ist, die man eingibt, dann hat, wie du das gesagt hast, kann das mehr Kosten geben, aber das Projekt kann natürlich dann auch länger gehen. Also es hat auch einen Einfluss auf den Zeitfaktor. Und was nachher wird passieren, ist auch vielmals, dass es operative Auswirkungen hat, also im operativen Business, Content-Redakteure dann nachher nicht unbedingt die Funktionen zur Verfügung haben, die sie brauchen, und Workflows, die man hat, hinten dran, der Prozessablauf, nachher nicht so können umgesetzt werden, wie man das geplant hat. Also das führt am Schluss zu Produktivitätsverlust innerhalb der Firmen, wenn man das nicht richtig macht.
Man könnte es fast sagen, böse Zungen behaupten, derjenige hat einfach schnell eine Feuerobenwelle, darum hat er schnell das in ChatGPT aufgeladen und seine Antworten daraus rauskopiert.
Ja, man hat sich gedacht, ich kann mit euch oder Berater, der etwas kostet, sparen. Oder ChatGPT weiss ja alles, eben Einlegende wollen mich selber.
Ein klassischer Fall von einer oberflächlichen Analyse, also aber Erich, erzähl uns doch einmal, welche Faktoren können denn bewusst eben bei einem so einem Vorgehen übersehen werden?
Also bevor wir vielleicht in die Funktionen reingehen, ist wichtig daran zu denken und zu wissen, die KI-Modelle, die sind ja trainiert worden auf Daten. Und wir kennen das in den meisten Fällen von diesen KI-Modellen nicht. Vielmals sind das aber Daten, die nicht in der Schweiz vorhanden sind, sondern das sind internationale Daten. Und die Modelle basieren dann auch auf diesen Trainingsdaten. Das heisst, vielmals bei dieser Auswertung werden eben dann die Schweizer Spezialitäten und Markteigenheiten nicht berücksichtigt.
Da denke ich gerade an ein Typo 3-Modul, das bei uns DSGVO, NDSG Compliance abdeckt, weil der Schweizer Markt anders funktioniert als DSGVO. Wir haben dort sogar getrennte Schaltungen in diesem Modul. Das würde also als Standardkonfiguration so nicht abdeckt werden, wenn man hier ChatGPT fragt. Oder die wüssten gar nicht, dass wir das sogar so handhaben. Oder ein weiterer Punkt ist sicher die Mehrsprachigkeit, was ja ganz typisch ist für schweizerische Unternehmen im Vergleich zu Deutschland, wo Deutsch als Hauptsprache haben, ist es halt bei uns immer noch Deutsch, Französisch, Italienisch in den meisten Fällen, ab und zu noch Rätoromanisch und Englisch. Aber das wird sicher nicht berücksichtigt, wenn ich keine Frage nach solchen Lösungen, weil
genau.
Sie ja
das den Kontext haben. Das kann dann wunderbar teuer werden, wenn ich ein System auswähle, wo das nicht nativ schon unterstützt, also wo ich Zusatzmodule brauche, damit dass ich die Mehrsprachigkeit zum Beispiel abdecken kann. Was wir aber gesehen haben, ist, was ein wichtiger Punkt ist, wenn ihr so ein Pflichtenheft aufladet, dann sagt der KI, ob ihr selber Entwickler habt und selber könnt entwickeln könnt oder ob ihr komplett auf eine Agentur bezüglich Entwicklung angewiesen seid. Weil die Tests, die ich gemacht habe, die haben immer gezeigt, dass KI davon ausgeht, dass ich selber weiss, wie man einen Server aufsetzt, wie man noch ein CMS installiert, wie man das Template an den Start bringt und so weiter und gibt mir dann natürlich eine Antwort basierend auf dem. Ich bin aber derjenige, der das für eine Firma möchte machen. Ich kann selber nicht programmieren. Und dann sehen die Ergebnisse von dem, was mir die KI vorschlägt, plötzlich komplett anders aus und ich habe komplett andere Systeme. Und KI gibt mir keinen Hinweis darauf, dass ich die Rahmenbedingungen oder die Ausgangslage muss wissen, dass er annimmt, dass das eine Voraussetzung dafür ist. Also das ist ein extrem wichtiger Punkt aus meiner Perspektive.
Ein weiterer Punkt ist natürlich der ganze Sicherheitsaspekt, Update-Zyklen. Wenn ich hier an WordPress denke, genau. Dort muss ich kontinuierlich installieren. Und natürlich gibt es heute Doggle, wo ich setzen kann und sagen, du automatisch updaten. Aber auch dort haben wir das Hauptproblem, dass viele Extension-Anbieter, die auch ins WordPress Extensions liefern, vielleicht gar nicht weiterentwickeln bei einer nächsten Version oder Mehrsprachigkeit gar nicht berücksichtigt ist. Oder eben ich muss die dann auch wieder updaten oder dort klopft es auch. Also auch da ist etwas, wo KI nicht so klar einschätzt, wie ist regelmäßige Aktualisierung oder was ist, wenn plötzlich eben etwas nicht weiterentwickelt wird. Auch das kann wieder zu einem extremen Boomerang werden. Also da ist sicher wichtig, dass man auch dort weiss, Wie ist der Lebenszyklus von dem CMS?
Genau, Hosting ist auch so ein Thema. Das kann sein, dass wir eben gerade bei dieser Berechnung vom Preis, die KI davon ausgeht, ich habe hier 0815 Standard-Hosting nehmen und dann nachher finde ich als Firma raus, dass meine Daten, die ich habe, so kritisch sind, dass die anderes Hosting brauchen oder ich so viel Traffic auf meiner Seite habe. Heute dann auch immer mehr durch KI-Bots natürlich, wo das Ganze crawlen, dass ich gar nicht mit dem 0815 Standard-Hosting auskomme, sondern ein grösseres Hosting brauche. Aber das sind alles Sachen, die die KI aufgrund des Kontext nicht wissen kann, je nachdem, dir auch nicht sagt, wo aber jemand, der Expertise hat in diesem Gespräch, natürlich dich abholen und dort anführt.
Also die versteckten Kosten sind tatsächlich ein weit verbreitetes Problem im Ganzen. Besonders interessant finde ich aber die Risiken bei der Nutzung von KI-Assistenten für solche Evaluationsprozesse. Was sind denn da die grössten Fallstricke aus deiner Sicht?
Ja, also der Klassiker, den man immer wieder hört, halluzinieren. KI kann da wunderbar irgendetwas erklären und ausführen und du glaubst das auch. Du kannst je nachdem aufgrund von deinem Wissen gar nicht prüfen, ob das richtig ist oder nicht. Und gehst dann davon aus, dass das natürlich gestimmt hat, was die KI da gesagt hat. Und realisieren tust du es dann erst, wenn es viel zu spät ist, wenn du schon mitten im Projekt drin bist. Je nachdem schon, also nach dem Abschluss, wenn es dann an den Eingemachten geht und wenn du die Lösung eigentlich schon von nutzen. Also das blinde Vertrauen in das, was die KI dir sagt, das kann extrem teuer werden, wenn du das nicht richtig aufgesetzt hast bei dieser ganzen Prüfung.
Und auch wieder bezüglich Bias-Problematik. KI-System widerspiegeln oft sehr vorherrschende Trends oder auch bevorzugen, einfach das System vorzuschlagen, wo am meisten Diskussionen laufen in Foren, auf Seiten, eben bei ihren Trainingsdaten. Und sie sind ja meistens auch schon ein bisschen älter, die Trainingsdaten. Also auch hier manchmal auch vielleicht sinnlose Kombinationen, die zusammengezogen werden an Informationen.
Genau. Also ein Klassiker im Moment ist, dass KI sehr stark tut Headless-Architekturen bevorzugen und auch Headless-System vorschlagen. Da haben wir auch schon in der Episode 2 über Mach-Architektur, was H dort drin steht für Headless, darüber geredet, wie sinnvoll das ist und was für Problemstellungen es dort gibt. Headless ist die Schwierigkeit, also das macht aus meiner Perspektive nur Sinn, wenn ich wirklich eine Firma bin, die mehrere Frontends hat. Wenn ich das nicht habe, dann macht Headless in 95% der Fälle keinen Sinn, weil technisch wird das Ganze komplexer. Ich brauche jemanden, der am Frontend entsprechend die Entwicklung machen kann. Und dann habe ich gewisse Funktionalitäten nicht zur Verfügung, die ich bei einem klassischen CMS habe. Wie zum Beispiel eine Preview-Funktion, dass ich anschauen kann, wie sieht der Content vorher aus. Wenn ich ihn eingepflegt habe, wie wird er nachher dargestellt im Frontend? Oder, was in gewissen Systemen auch fehlt, sind Timing-Funktionen, dass ich zeitgesteuert Content live schalten kann oder nur mit erheblichem Mehraufwand nachher umgesetzt werden können. Also hier, Headless ist nicht die Lösung aller Probleme, sondern das muss man technisch wirklich genau anschauen, braucht es das für mich oder nicht. Und sonst kostet es halt dann am Schluss längerfristig auch wieder Geld.
Es ist natürlich ein extremes Buzzword, das seit 2-3 Jahren extrem umgeistert. Alle Projekte müssen auf Headless umgesetzt sein. Ich denke, dorthin weiterwinden, Erich, oder? Das siehst du auch so. Ja. Typo 3 ist ja mehr als ein Headless-CMS. Typo 3 ist ein Decoupled-CMS. Also, wo man Headless generieren kann, kann aber auch die Funktionen des CMS nutzen. Und gerade wie du vorhin gesagt hast, die Preview-Funktion oder die Zeitschaltfunktionen sind ja extrem wichtig bei Typo 3. Und zwar aus einem Grund, weil wenn ich in einem CMS schon eine gewisse Struktur schaffen kann, dann ist auch eine Navigationsstruktur schon gegeben. Wenn ich das ja richtig interpretiere, Headless heisst, ich baue die ganze Navigation wieder zusammenbauen als Frontendler.
Also auch ja, dort habe ich eine Lösung gehabt, wie du die Navigation aufbaust.
Genau, dort habe ich dann alles Headless.
Oder? Und dann kommen dann ganz spannende Themen, eben wie du nicht Navigation timen, wann wird der Navigationsknoten aufgeschaltet, wann kommt die Seite, wie mache ich die Sortierung von dem ganzen Thema, was mache ich, wenn ich Content an mehreren Orten habe, Content, wie haben wir dann wenn ich Content reinziehe, Multidomain oder Content Hub, solche Sachen, die müssen dann alle gelöst werden. Und das muss alles im Frontend programmiert und entwickelt werden, wo bei einem klassischen CMS das oder bei einem Type 3 das out of the box funktioniert und ich nachher da kann verwenden kann. Das sind alles Problemstellungen, die schon gelöst sind und headless. Irgendjemand muss ein bisschen Hirnschmalz reinbringen und nachher mit einem Kompromiss meistens enden, was ich viel weniger habe, wenn ich vielleicht vorher kann.
Noch spannender fände ich das URL-Shorten, oder? In einem Headless-Projekt, oder? Da mache ich dann nicht einfach CS2-Jobs, obwohl das in der dritten Ebene unten ist. Aber Erich, erzähl uns doch, was muss ich sonst noch alles in Bezug auf Headless-CMS-Projekt noch wissen? Da gibt es sicher auch noch weitere Sachen, oder haben wir schon das meiste abgedeckt?
Ja, also die Kontextabhängigkeit, die wir gesagt haben, das ist definitiv ein Punkt. Also eine KI kann die allgemeinen Eigenschaften von einem CMS-System kennen, aber mein Unternehmen, meine Spezialitäten von meinem Unternehmen, Arbeitsabläufe und wie meine IT-Landschaft aussieht, muss ich auch wieder als Kontext liefern in die KI rein und tue die je nachdem vielleicht auch noch mit meinen Informationen trainieren oder Sachen preisgeben, die ich eigentlich nicht da drinnen haben will. Also Datenschutzthemen. Das sind so Sachen, also eben Kontextabhängigkeit. Ich muss viel Kontext geben, damit ich ein gutes Resultat rauskriege.
Lohne ich es aber wieder nach dem kleinen Exkurs über Headless CMS, fast eine eigene Folge wert, wenn man das so
anschaut. Habe ich mir auch überlegt, das müsste mal ein Thema werden.
Ja. Weil da gibt es ganze Haufen zu berichten. Und nein, versteht ihr das nicht falsch? Wir produzieren auch Headless CMS, wenn der Kunde das will. Und der Kunde das will auch finanzieren. Und es Sinn macht eben, es ist immer die Frage vom Sinn. Dann lohnt es doch mal wirklich über das reden, weil ich denke, wir haben ein paar Kunden, wo das absolut Sinn macht, wo Haufen Datenquellen einfließen. Aber lohnt es wieder zu der KI-gestützten Evaluation zurückwechseln. Besonders problematisch finde ich ja, das KI-Übervertrauen, das im Moment stattfindet, also eine Empfehlung von ChatGPT, nimmt man als gegeben hin und ohne so kritisch zu hinterfragen. Merkst du das auch ein bisschen, wenn du in deinem Umfeld da, dich bewegst?
Ja, also das sieht man, gerade eben Type 3 wird hier zum Beispiel öfters übersehen, also wird nicht genannt als mögliche Option. Obwohl das gerade für mittelständische oder noch größere Unternehmen eine super Option ist bezüglich Einsatz. Also auch aus der Kostenperspektive als Open-Source-Lösung, die keine Lizenzkosten generiert. Und dann haben wir die Funktionalität des ganzen Systems, die wir jetzt schon mehrmals behandelt haben in vergangenen Podcast-Episoden, wie auch, dass du die Investitionssicherheit in Zukunft rein hast mit der Type 3 Association, wo der Support geregelt ist, wo über mehrere Jahre raus weisst, da kommen regelmäßig Sicherheitsupdates und ich muss mir über die nächsten Jahre keine Gedanken darüber machen, ob jetzt das CMS nicht mehr weiterentwickelt wird oder nicht. Das ist eigentlich dort alles geregelt. Und ja, was sicher definitiv ein Fall ist, ist, was KI zum Teil sagt, ist, Type 3 ist kompliziert. Das ist auch so, das ist auch korrekt, aber auch wieder aus dem Kontext heraus, wenn ich das selber muss installieren und selber muss an den Start bringen und aufsetzen.
Wegen TypeScript.
Wegen TypeScript. Das ist eine spezifische Sprache, die man muss lernen muss. Die ist nicht ganz einfach, das ist definitiv so. Aber da sind wir ja da, wir sind ja die Spezialisten auf diesem Gebiet. Das heisst, wenn ich dort auch wieder den Kontext gebe mit einer Agentur, tut mir das aufsetzen, dann sieht das plötzlich alles ganz anders aus, weil so kompliziert ist das nämlich definitiv nicht. Es ist eher so, als wir von den Redakteuren die Rückmeldung kriegen, dass es einfach zum Bedienen ist im Backend drinnen.
Ich sage es mal so, sicher ist es Typo 3 am Anfang braucht es eine Schulung und das ist auch richtig so, weil es ist ein Content-Management-System. Es ist wie wenn ich würde ein SAP aufstarten und das Gefühl hat, ich könnte drin alles. Ja. Also es ist ein Werkzeug, wir haben es in der letzten Folge schon davon gehabt, ein Werkzeug, das auch bei Budgetkürzungen sehr effizient sein kann. Und das braucht eine Schulung, die kriegt man auch bei uns. Und eben das kontinuierliche Weitertrainieren von Know-how-Vermittlung bis hin zu Anwendungen, das ist eben genau das, wo wir sagen, du merkst es erst, wenn du nachher schaffst mit URLs kürzen, Seiten klonen, referenzieren, einmal erfassen, mehrfach nutzen. Das sind nämlich alles genauso Sachen. Und ja, TypeScript, das können wir für euch übernehmen. Und für das setzen wir ja das auf. Also, das heisst, es ist eigentlich schon wichtig, wie der Kontext gegenüber der KI geliefert wird. Und der Anfrage müsst ihr das auch mitgeben. Ob ihr selber entwickelt oder nicht, ist wirklich eine grosse Frage, weil sonst wird da etwas falsch geantwortet, was aber eigentlich nicht falsch ist.
Genau. Also es werden einfach gewisse Sachen ausgelassen und nicht berücksichtigt. Das geht ja uns gleich, wenn wir einen Auftrag bekommen und nicht alle Rahmenbedingungen daraus aus haben. Dann nachher ist die Antwort je nachdem auch etwas, was man nicht erwartet hat. Aber also nochmal, wichtig ist wirklich der Firmenkontext von meinem Unternehmen, wie gesagt, meine IT-Landschaft und so weiter, all die Themen, die müssen mitgegeben werden, damit man ein besseres Ergebnis bei so einer KI-Analyse rauskriegt, dass KI mir richtig antworten kann.
Aber apropos Kontext, Erich, wie würdest denn du so eine solide CMS-Evaluation strukturieren, wenn jetzt die Antworten von KI noch nicht länger oder man die eben nicht als gegeben nimmt?
Ja, also der klassische Ansatz, wie man an so eine Evaluation angeht, also zuerst brauchen wir mal Bedarfsanalyse, also ich schaue, was brauche ich überhaupt von meiner Seite oder was ist meine Erwartungshaltung als Unternehmen. Dann noch eine Marktrecherche, die ich mache, mit einer entsprechenden Shortlist von Systemen und Anbietern hinten dran. Und dann noch dort, je nachdem, dass man so prototypmäßig gewisse Sachen testet oder anschaut, wie das funktioniert, spezifische Fälle, die vielleicht ein bisschen speziell sind für mich als Unternehmen. Was aber dort dabei wichtig ist, also KI liefert dort nicht die fixfertige Antwort, sondern KI kann mich dort dabei unterstützen, die richtige Antwort zu finden, die richtige Lösung, den richtigen Anbieter, den richtigen Ansatz, wenn ich vorgehe.
Bei der Agenturwahl merke ich, ist ein ähnlicher Trend eigentlich im Markt vorhanden, wie bei einer Software-Evaluation. Viele verlassen sich da wirklich zu sehr auf eine KI-Antwort.
Ja, und dort ist, neben dem Portfolio, das die Firma hat, ist, das sage ich jedem auch immer, wenn ich mit dem, so etwas anschaue oder wo mich in diese Richtung fragt, tünt die Agentur kennenlernen, redet einmal mit den Leuten, die in dieser Agentur drin sind, schaut einmal, wer ist der Projektleiter, ist das jemand, der frisch jetzt bei dieser Firma arbeitet, noch nie so ein Projekt gemacht hat, sind es neue Technologien. Also dort geht es primär darum, das ist das, wo wir auch viel Wert drauf legen, den Kunden zu verstehen, den Kunden seine Ziele zu verstehen und dann auf den Kunden ausgerichtet nachher dann ins Beraten und dort anzuführen.
Also zusammenfassend würde ich sagen, KI-Tools sind wie ChatGPT und Co. sind sicher einmal gut für eine CMS-Grundanalyse, wertvolle Informationen, die man mal so ein bisschen als Vergleichsmöglichkeit hat, als ersten Überblick. Für die Marktrecherche vielleicht auch zur Inspiration von Sachen sind KI-Modelle sehr geeignet. Aber sie ersetzen nicht den menschlichen Faktor. Also alles, was wir machen, ist nicht B2B und nicht B2C, sondern da ist es dann H2H, Human to Human. Also man braucht auch eine gewisse Expertise, einen Blick fürs Detail, vor allem auch das Verständnis, dass hier da Menschen miteinander arbeiten. Und was auch viel vergessen wird in diesem Kontext ist, ich würde auch mal ein bisschen bei der Abklärung vielleicht von Referenzauskünften auch mal fragen, wie oft hat der Projektleiter gewechselt auf Seite Kunden? Weil da habe ich auch schon die sträubsten Geschichten gehört, in einem Projekt sind 3 Projektleiter gewechselt worden bis am Ende des Projekts. Ich kann sagen, wir haben teilweise Projekte, wo ein Kunde das dritte Mal ein Typo 3 Update macht und es ist immer noch das gleiche Entwicklerteam drauf wie am Anfang beim ersten Bauen. Und dann spart man sich natürlich Know-how, man weiss, was man macht. Und auch hier setzen wir auf eine langfristige Partnerschaft mit dem Kunden, aber auch mit Mitarbeitern, damit wir eben die Kontinuität und das Wissen können bei uns behalten können.
Genau. Aber gehen wir doch über, was sind jetzt zusammengefasst so die 3 häufigsten Fehler, die man sieht bei so einer Evaluation, also als Zusammenfassung von dem. Schnelle Entscheidungen ohne gründliche Analyse. Also man tut vorschnell entscheiden und hat das Gefühl, man hat hier eine Abkürzung genommen. Dann man hat das Gefühl, man kann hier Kosten einsparen, kurzfristig, längerfristig. Schaut man aber nicht die Wirtschaftlichkeit an, also das kann längerfristig dann richtig teuer werden, wenn man blind auf die automatisierten Empfehlungen von der KI stützt und nicht validiert oder anschaut, ob das, was rausgekommen ist, dann auch stimmt.
Ich würde noch einen vierten Punkt ins Rennen schicken, und zwar die Zuverlässigkeit von einem CMS. Auch wie wird das weiterentwickelt? Wie kann ich zukünftige Anforderungen abdecken? Also nicht nur, was brauchen wir jetzt gerade, sondern was brauchen wir in Zukunft? Auch hier merken wir immer wieder, wir sind noch nie angestanden bei der Weiterentwicklung und beim Wachsen von einem Unternehmen mit den wachsenden Anforderungen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht muss sagen, ui, das System kann jetzt nicht mehr weiter ausgebaut werden. Wir sind noch nie angestanden. Und auch das CMS Ansicht Typo 3, wo eine klare Roadmap hat, wo wirklich hier eine Kontinuität beweist, auch noch für in 3-4 Jahren ein Update zu machen. Zum Abschluss von einem Projekt ist es eigentlich so, wir sagen auch immer, wenn die Webseite live ist, fängt eigentlich die Arbeit so richtig an.
Genau, dann kann ich das Werkzeug auch nutzen. Dann habe ich mein Tool gebaut und dann fängt eigentlich das an, wo der relevante Punkt ist, warum ich die ganze Arbeit in diesem Projekt auf mich genommen habe. Aber vielleicht abschließend Fazit, also es ist wichtig, trotz allem, was KI weiss und was man das Gefühl hat, dass es ChatGPT oder einen anderen KI-Assistent kann, dort gleich auf die Expertise von einer Person zu vertrauen, die weiss, um was es dabei geht, nicht hundertprozentig der KI zu vertrauen. Nur das bringt die Situation an, dass die spezifische Lösung, die von mir gebaut worden ist, sich am Schluss wirtschaftlich auch durchrechnet.
Und mit dieser Erkenntnis kann man sagen, im Moment zumindest kann KI all die Faktoren, ohne auch das richtige Prompting und alles, wenn du mal alles dann erzählst, 2 Stunden geht es vielleicht auch, aber im Moment ist das einfach wirklich wichtig, dass man hier mit Menschen redet, die Erfahrung haben. Und Erfahrung ist halt immer noch etwas wert. Kommen wir gutes Schlusswort gesehen, oder? Erfahrung ist etwas wert.
Erfahrung ist etwas wert. Gut.
Kommen wir zu unserem Tool-Tipp von heute. LinkedIn Post Text Formatter ist unser Tool-Tipp, den wir euch heute mit auf den Weg geben. Ein effektives Tool, um LinkedIn-Beitrag professionell zu gestalten. Was heisst denn das genau?
Ja, die haben sicher schon alle gesehen, dass im LinkedIn, wenn ich einen Post mache, kann ich ja keine Formatierungen machen, kursiv, fett, andere Schriftarten und so weiter.
Ja, und du das immer Tool, wieder miteinander, warum haben die das?
Genau, und das Tool macht genau das. Das ist eine Webseite, die gratis ist, die man aufrufen kann. Kostet also nichts und dort kann ich dann den Text wie im Word oder in einem Rich-Text-Editor formatieren mit den entsprechenden Auszeichnungen, die möglich sind. Kann kopieren und dann in LinkedIn posten.
Bedienung ist also Kinder einfach. Text schreiben, Text einfügen, Text formatieren und ab ins LinkedIn. Ctrl-C, Ctrl-V.
Braucht es nicht einmal, es hat einen Button, wo man...
Oh nein, ja, noch genau. Besser. Ja, weißt du, ob ich die Button gesehen habe, ich die Tastenkombi schon gemacht.
Und was es auch noch hat, ist, es hat eine Vorschaufunktion, wo man gerade sieht, wie der Text im LinkedIn noch hat, dann später wird aussehen. Und dann hat man keine speziellen Überraschungen, wenn man den Text noch hat, dann ins LinkedIn rein kopiert.
Das Tool findet ihr unter flowpost.io und dort könnt ihr das testen.
Aber ich habe neben einem One More Thing noch ein anderes One More Thing, das ich machen würde.
Und jetzt sind wir dort, wo ich am Anfang gesagt habe, Achtung, am Schluss kommt noch etwas ganz Spezielles für euch. Und Trommelwirbel. There is one more thing,
genau.
Teil 2.
Genau, wir haben ja sicher schon einmal über den Comet-Browser darüber geredet.
Cool.
Und ich habe ja dir letzte Woche einen von diesen Code gegeben. Das ist immer noch Closed Beta, der ist noch nicht frei verfügbar, da kommt man noch nicht dran an, etwa so. Und ich hätte dort noch einen Code, um dass man den Comet-Browser von Perplexity ausprobieren kann. Ich finde ihn mega cool, ich bin seitdem nur noch mit dem Browser unterwegs. Und nutze auch noch mehr Perplexity, wenn ich das vorher schon genutzt habe. Ich würde unter den LinkedIn-Kommentaren dann noch am 15. September irgendjemanden auswählen, der den Code bekommt, der unter unserem LinkedIn-Post vom Blog kommentiert hat.
Also, denkt daran, kommentieren unter dem CS2-Link, LinkedIn-Post vom Zweiblog. Die den Zweiblog direkt schauen auf der Webseite oder auch im Podcast, sollen den LinkedIn-Post suchen von der CS2 und dort kommentieren. Natürlich nicht, ich möchte nur den Code haben, sondern kommentieren doch auch gerade unsere Sendung.
Genau.
Dann haben wir gerade noch ein wertvolles Feedback. Also am besten ist eigentlich, wir verlosen es an den, der einfach das wertvollste Feedback
genau.
gibt. Dann hätten wir das. Und super. Damit sind wir ja auch schon am Schluss von der 11. Ausgabe. Danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Denkt daran, like, kommentieren, vor allem jetzt wegen dem Code vom Comet-Browser. Und wir beide nutzen den schon rege in der Beta-Version. Wir gönnen das jemandem, der mit uns genau. das teilen will, den Kommentar. Und wir freuen uns auf eure Einsendungen. Dürfen auch originelle sein. Und wir sagen, bleibt gefräst und gesund. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss,
ciao zusammen.